So, und als letztes Thema möchte ich über Vollheparinisierung sprechen. Vollheparinisierung ist im Krankenhausslang ja das Wort für therapeutische Antikoagulation. Unter einer therapeutischen Antikoagulation versteht man im Endeffekt den Einsatz von irgendwelchen Hämmern der plasmatischen Gerinnung, also im Normalfall Heparin oder niederpunktmolekulare Heparine oder orale Antikoagulantien zur Therapie oder Prophylaxe von Thromboembolien. Man muss ja sagen, die Prävalenz dieser Erkrankung nimmt in einer, die das notwendig machen, nimmt in einer alternden Gesellschaft stetig zu. Und die richtige Anwendung des Ganzen und der bei uns zugelassenen Substanzen ist einfach Handwerkszeug eines jeden, sagen wir, Healthcare-Providers, weil ich glaube, das ist nicht nur für uns Ärzte wichtig. Patienten und einige Kollegen benutzen natürlich in diesem Zusammenhang falscherweise das Wort Blutverdünnung. Das ist natürlich ein bisschen undifferenziert. Natürlich hat ein Eingriff in die Gerinnungskaskade wenig mit Verdünnung zu tun. Verdünnung wäre eher so ein 2-Liter-Ringer. Dann wäre da was verdünnt. Das hat sicherlich auch Einfluss auf die Gerinnung, hat aber wenig therapeutischen Nutzen in diesem Zusammenhang. Ich habe in diesem Artikel, den ich auch noch fertigstellen werde, ich gebe zu, ich habe das nur so stichwortartig fertig, ich werde das noch fertig schreiben, habe ich mich jetzt auf Heparin und niedermolekulare Heparine
Die
beschränkt.
häufigsten halt.
Weil natürlich kann man das heutzutage, also gerade bei Lungenembolien, bei Weiterbehandlung auch die ganzen DOACs benutzen, man kann Marcomar benutzen. Ich habe gedacht, das, was wir auf Intensivstationen oder Notfallmedizin benutzen, und das sind, glaube ich, nur diese beiden Indikationen für das Ganze. Thromboembolie-Prophylaxe bei Vorhofflimmern, mechanische Herzklappen, persistierendes Foramen ovale, besonders wenn die schon Schlaganfall hatten, als Rezidivprophylaxe, und Ventrikelaneurysma nach Myokardinfarkt oder bei einer dilatativen Kardiomyopathie. Das sind erstmal so die kardialen. Dann gibt es noch so ein paar vaskuläre Indikationen, Venenthrombosen an unterschiedlichsten Orten, also die ganz normale TVT, zerebrale Thrombosen wie die Sinusvenenthrombose, Pfortaderthrombosen, Ovarialvenenthrombosen, was es nicht alles gibt, Lungenarterienembolien, Dissektion der hirnversorgenden Gefäße und nach OPs mit Gefäßbeteiligung natürlich auch, um den Verschluss des Gefäßes gerade an der Nahtstelle oder so zu verhindern. Und PAVK ist manchmal auch sogar eine Indikation, also die reine PAVK für eine Vollheparinisierung. Und dann gibt es natürlich noch genetisch, jetzt kommen wir in den Ines-Bereich, einige Thrombophilien, die auch eine therapeutische Antikoagulation notwendig machen.
Jetzt grinsen sie sich hier so an.
Ich glaub,
Und ich stehe so cool.
Ines schläft, glaube ich, eigentlich schon.
Ach, gar nicht wahr.
Nein. In der Notfall- und Akutmedizin haben wir natürlich meistens den Myokardinfarkt. Da möchte ich nochmal betonen, Heparin wird, wenn überhaupt präklinisch, nur beim OMI, also beim klar okklusiven Myokardinfarkt gegeben. Bitte nicht jeder Thoraxschmerz pauschal Heparin. Therapie nur bei eindeutiger Diagnose.
Und wie stehst du da, wenn die DOACs nehmen?
Wenn die DOACs nehmen. Ja,
Ich frage einfach provokant jetzt mal.
das ist ein schwieriges Thema. Ich habe dazu keine eindeutigen Aussagen.
Also ich handhabe es ja so, dass sie dem meistens kein Heparin geben.
Genau, bei mir auch so. Wenn,
Ich frage, wann sie es genommen haben und dann frage ich in dem Katheterzentrum, wo ich sie abgebe, ob sie es haben möchten oder nicht.
Okay, ja.
Nee, das mache ich nicht.
Ne?
Naja, da frage ich mich immer, wer mehr Studien liest.
Andere Sache in der Notfall-Akutmedizin sind akuter Verschluss von irgendwelchen Extremitätengefäßen, Verdacht auf Lungenembolien und beim Verdacht auf Lungenembolie bitte nicht nur einfach, es ist eine Differentialdiagnose, sondern einen konkreten Verdacht nach Weight Score oder wie auch immer und begleitend zur Lysetherapie. Und jetzt möchte ich einfach mal auf den Umgang mit unfraktioniertem Heparin eingehen. therapeutische Antikoagulation mit unfraktioniertem Heparin ist nur durch die intravenöse Gabe zu erreichen, also subkutane Gabe von unfraktioniertem kann niemals eine therapeutische Antikoagulation.
Danke.
Genau, es geht um den Perfusor. Es gibt dann natürlich so Krücken, die sich manchmal manche Leute bauen, wie 3 bis 4 Mal täglich 7500 Einheiten. Das mag, es gibt keine Studien dazu, die irgendwie zeigen, dass das...
Es macht aber, also nur für mich, es macht keinen Sinn, weil ich muss das ja aufs Körpergewicht und aufs Verteilungsvolumen irgendwie rechnen. Mhm. Und wenn ich pauschal 4 mal 7500 gebe oder 3 mal 7500, beim 80 Kilo Menschen wird es ganz anders sein als beim 100 Kilo Menschen.
Absolut. Es wird ja nur leider im klinischen Alltag doch immer mal wieder gemacht, wenn die niedermolekularen
nicht. Deshalb brauche ich immer Ramipril.
Nicht gegeben werden können. So ein bisschen Grundlagen. Im menschlichen Organismus wird Heparin vorwiegend aus basophilen Granulozyten und Mastzellen freigesetzt. Es bindet an verschiedene Moleküle, insbesondere Antithrombin 3, und verstärkt dessen Wirkung um das ca. 1000-fache. Der entstehende Komplex hemmt dann verschiedene Gerinox-Faktoren, insbesondere 2, 9, 10, 11 und 12. Und die Heparine, die eingesetzt werden, jetzt nochmal zurück zu meinem internationalen Einheiten-Ding, werden hauptsächlich aus Lunge und Darm von Schweinen isoliert. Zur Therapiesteuerung. Heparin ist leider nicht geben, also und weggehen, sondern...
Keine Fire and Forget.
Genau, kein Fire and Forget, genau, das habe ich gerade gesucht, sondern wir müssen das Ganze kontrollieren und zwar mit Laborkontrollen und das mit der PTT. Eine therapeutische Antikoagulation haben wir bei einer 1,5 bis 2,5-fachen Verlängerung der PTT. Ja, das ist unser Ziel. PTT-Kontrollen sollten alle 6 Stunden erfolgen. Wenn wir über mehrere PTT-Kontrollen, 6-stündige PTT-Kontrollen eine stabile Einstellung haben und der Patient keine dynamische Grunderkrankung hat, wie zum Beispiel Sepsis, Schock oder sowas, dann kann das Intervall tatsächlich auch laut Leitlinien auf 12 bzw. 24 Stunden ausgedehnt werden. Aber zunächst einmal 6 Stunden, weil es so schwierig ist. Dann kann sich noch die Antithrombin 3, also als weitere Laborkontrolle, die AT3, kann man noch AT3 messen. Wie ich oben schon gesagt habe, wird die Wirkung von Heparin über die Bindung an AT3 vermittelt. Das heißt, wenn kein AT3 da ist, weil da schon ein Gerinnungsproblem vorliegt durch eine Verbrauchskoagulopathie oder so, dann kann Heparin auch nicht wirken. Zumindest nicht so, wie es soll. Nachteile der Antikoagulation mit Heparin. Schlechte Steuerbarkeit, habe ich schon gesagt. Viel personeller Aufwand. Wir müssen Laborkontrollen machen. Wir müssen für diese Laborkontrollen Blutentnahmen machen. Wir müssen den Perfusor bedienen, über den es gegeben wird. Und durch den Perfusor haben wir auch einen deutlich eingeschränkten Patientenkomfort.
Und Hit-Risiko.
Und Hit-Risiko, komme ich später noch drauf. Aber ja. Vorteile. Es ist komplett unabhängig von der Nierenfunktion. Und die Alternative innerklinisch sind die niedermolekularen und die sind alle mehr oder weniger abhängig von der Nierenfunktion. Wir haben eine verlässliche Resorption, beziehungsweise wir geben es ja direkt IV und sind nicht von verminderter Hautdurchblutung abhängig. Gerade bei Hochdosis-Katecholamintherapie oder im manifesten Schock ist die Peripherie einfach schlecht durchblutet und subkutan verabreichte Medikamente, das sehen wir auch beim Insulin, bei schockigen Patienten werden einfach nicht mehr gut resorbiert und dann müssen wir es halt IV geben. Und dafür
subkutane Insuline haben da ja auch nichts verloren.
Genau. Und wir können das Heparin am besten antagonisieren, wenn jemand mal blutet. Erstmal hat sowieso eine kurze Halbwertszeit, das heißt Perfusor aus und die Blutung, also die Gerinnung normalisiert sich relativ schnell und wenn es trotzdem zu einer massiven Blutung kommt, können wir noch den Antagonisten, nämlich das Protamin, geben und können damit das Ganze antagonisieren. Das ist bei den Niedermolekularen auch nur bedingt möglich. Kommen wir zur praktischen Durchführung. Erstmal brauchen wir bei der Heparintherapie eine Loading Dose. Das heißt, zu Beginn der therapeutischen Antikoagulation müssen wir einen Bolus des unfraktionierten Heparins als Startdosis geben. Streng genommen ist dieser Bolus 70 bis 80 internationale Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht. Beispielrechnung: 70 Kilo Patient mal 70 internationale Einheiten gleich 4900 Einheiten Heparin. Daher kommen eigentlich auch die gebräuchlichen 5000 Einheiten, die wir eigentlich immer so versenken als Loading Dose. Und das ist auch, glaube ich, eine ganz gute Eselsbrücke, wenn man nicht jedes Mal ausrechnen möchte, wie viel man denn gibt. Man sollte sich aber merken, dass ein 100 Kilo Patient, besonders wenn der nicht nur 100 Kilo Fett, sondern vielleicht auch 100 Kilo Muskeln hat, weil er 2 Meter groß ist, dass der vielleicht mehr braucht und wir da vielleicht eher Richtung 7.000 oder 10.000 Einheiten
genau
gehen müssen. Dann brauchen wir die Erhaltungsdosis. Die entspricht bei 15 bis 20 internationalen Einheiten pro Kilogramm. Wieder Beispielrechnung: 70 mal 15 sind 1.050 Einheiten pro Stunde. Jetzt kommen wir, also ungefähr 1.000 Einheiten pro Stunde bei einem 70 Kilo Patienten. Jetzt müssen wir aber überlegen, es gibt leider so 2 Perfusor-Dosierungen, die so üblich sind, die ich kenne. Einmal der 12.500er Perfusor.
Also sogar 3.
Okay, ich sage jetzt mal die 2, dann sagst du noch die dritte. Das sind 12.500 Einheiten auf 50 Milliliter und 25.000 Einheiten auf 50 Milliliter. Was kennst du noch?
5.000 auf 50, also sprich 100 Einheiten pro Milliliter.
Okay, das habe ich noch nie gehört.
Die Internisten machen das ganz gerne zur Prophylaxe. 5000 auf 4.
Okay. Gut. Kann ich noch nicht. Zur therapeutischen möchte ich das mal ausklammern, weil du dann doch relativ hohe Laufraten hast. Der 12.500er Perfusor hat so ein bisschen den Vorteil, dass man da schon höhere Laufraten hat als bei dem 25.000er. Und gerade wenn es nicht zentral läuft über ein ZVK, sondern über eine periphere Braunüle, das natürlich einen Sicherheitsaspekt darstellt, dass das auch wirklich gut im Körper verteilt wird über die höhere Laufrate. Aber es hat natürlich auch einen höheren Personalaufwand, weil diese Spritze häufiger gewechselt werden muss. Die Starteinstellung des Perfusors bei unserem 70-Kilo-Patienten, der ungefähr 1000 Einheiten die Stunde braucht, ist also beim 25.000er Perfusor 2,1 und bei unserem 12.500er Perfusor doppelt so hoch, also ungefähr 4,2, mhm, je nachdem. Und jetzt müssen wir nach 6 Stunden die PTT messen und müssen das Ganze anpassen. Wenn die PTT immer noch unter 48 Sekunden ist, also quasi der Wert noch schwarz ist in unserem Labor, geben wir eine neue Loading Dose und erhöhen die Einheiten oder den Perfusor um 0,5 Milliliter die Stunde bei dem 25.000er. 12.500er doppelt so hoch, also 1 Milliliter die Stunde. Wenn die PTT zwischen 48 und 60 liegt, also knapp unter dem, was wir eigentlich wollen, 60 ist ja so der Cut-off, wo wir dann im therapeutischen Bereich sind, dann geben wir oder sollten wir zumindest überlegen, nochmal die halbe Loading-Dose zu geben und erhöhen den Perfusor um 0,2, also von 2,1 auf 2,3 zum Beispiel. Messen wieder nach 6 Stunden. Wenn die PTT zwischen 60 und 90 oder streng genommen 92 liegt, lassen wir einfach die Finger davon. Freuen uns, dass es geklappt hat, weil es, wenn ihr mehrere Intensivpatienten habt, bei denen ihr das machen müsst, euch schon beschäftigen kann. Wenn die PTT zu hoch ist, also zwischen 90 und 120, Dosisreduktion um 0,2, also das gleiche, was wir bei 48 bis 60 hochgestellt haben, stellen wir runter und machen nichts weiter. Wenn sie über 120 ist, also Sekunden, also viel zu lang, machen wir einen Perfusor für eine Stunde aus. Im Anschluss eine Dosisreduktion um 0,4 ungefähr und lassen ihn dann weiterlaufen und messen wieder nach 6 Stunden. Ich habe euch das Ganze aufgeschrieben. Mir ist klar, dass das jetzt viel Input ist. Ich will auch nicht sagen, dass dieses Kochrezept der alleinige Schlüssel zur Wahrheit ist, aber für jemanden, der das noch nicht häufig gemacht hat, ist es, glaube ich, ganz gut als Start.
Und ja,
das funktioniert mehr oder weniger auch so. Also,
ich kann alles andere ist ja auch, alle anderen Kochrezepte sind auch Gefühl. Ne? Ja. Also, das ist,
Genau. Es ist halt sehr patientenabhängig, wie denn am Ende die PTT ist. Deswegen muss man sich da so ein bisschen dran titrieren und umso dynamischer die Grunderkrankung ist, gerade auch so kardiogener Schock, septischer Schock, da schwankt das auch, obwohl der Perfusor die ganze Zeit 3 Tage lang stabil und dann nimmt die Erkrankung irgendwie an Dynamik zu und plötzlich
ist hyperdynamer Schock und zack, war es das.
Genau, ist die PTT wieder scheiße. Gut. Kommen wir noch kurz zu den niedermolekularen Heparinen. Bei erhaltener Nierenfunktion und stabiler Grunderkrankung empfiehlt sich eigentlich die Antikoagulation damit, muss man ehrlich sagen. Man gibt es subkutan, es sind nur 1 oder 2 Spritzen pro Tag und man muss es nicht weiter monitoren. Also es ist mit deutlich weniger personellem Aufwand verbunden. Niedermolekulare Heparine werden ursprünglich zumindest aus Heparin hergestellt, indem sie im Endeffekt das Heparin einige Zuckerketten abgeschnitten werden. Dadurch werden sie über die Niere, können sie über die Niere ausgeschieden werden. Oder werden auch alle zu einem Teil über die Niere ausgeschieden und werden gut subkutan resorbiert. Ich habe jetzt hier eine Tabelle mit den Dosierungen der gängigen Niedermolekularen drinne. Ich werde die jetzt nicht alle vorlesen. Die haben alle unterschiedliche GFR-Werte. Die habe ich alle aus dosing.de entnommen. Wenn es mal nicht mit der Fachinfo übereinstimmt, das ist zum Teil so, dann habe ich mich nach Dosing gerichtet. Nur, dass ihr wisst, dass irgendwo nach musste ich mich richten. Es ist allerdings wichtig zu verstehen, dass alle Niedermolekularen theoretisch, und das, wenn man Dosing liest, merkt man das, theoretisch auch bei niereninsuffizienten Patienten mit einer reduzierten GFR eingesetzt werden dürfen, dann müsste man nur die Anti-CNA-Aktivität messen. Das macht halt kaum einer. Aber dann wird der Aufwand auch wieder so groß, dass ich auch gleich unfraktioniertes Heparin nehmen kann. Also wenn ich
für den Aufwand, aber mit einem Perfusor deutlich mehr, als wenn ich mal ab und zu mal so ein Anti-CNA bestimme.
Der kommt drauf an, ob dein Labor das kann oder nicht.
Genau, kommt an, wie schnell du den Wert hast, aber du hast recht, ganz so aufwendig ist es nicht.
Wenn du innerhalb von 12 Stunden dir überlegen musst, ob du jetzt den veränderst, also die Dosierung veränderst, dann sollte aber so ein Anti-CNA-Wert, der irgendwann mal so zwischen...
Ja.
Ein paar Stunden später kommt eigentlich kein Problem
dagegen. Da spricht die Chirurgin, aber natürlich...
Also mich macht das fuchsig. Wenn ich nicht ein Labor innerhalb von einer Stunde kriege, dann wäre ich wahnsinnig.
Gut, was man auch begreifen muss, auch bei einer GFR, die oberhalb der angegebenen Werte ist, kann es leider zu einer erhöhten Blutungsneigung kommen. Das sind ja nur die Werte, die in Studien erstmal soweit als sicher gewertet wurden. Das heißt aber, sicher heißt nicht, es ist keine erhöhte Blutungsneigung, sondern die Patienten verbluten nicht. Ja, also aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass man die Niedermolekularen vorziehen sollte bei allen Patienten, die dafür geeignet sind.
Absolut.
Dazu muss man jetzt noch einige Sachen sagen, nämlich bei mechanischen Herzklappen sind die Niedermolekularen streng genommen nicht zugelassen, zumindest nicht in Deutschland. Das heißt, mechanische Herzklappen zugelassen ist nur der Heparinperfusor oder Makumar.
Genau.
Ich weiß, dass das in einigen Krankenhäusern anders gehandhabt wird, aber das ist off-label streng genommen. Und wenn die Klappe denn tatsächlich zuthrombosiert, dann könnte das rechtliche Konsequenzen haben. Falls es doch irgendein niedermolekulares, was ich jetzt nicht nachgelesen habe, gibt, was für mechanische zugelassen ist, schreibt es uns gerne, das würde mich brennend interessieren. Meines Wissens gibt es nämlich keins und deswegen ist es immer der Aufwand, die mit dem Heparinperfusor zu versorgen.
Ich finde, das ist gar nicht so viel Aufwand.
Ja, auf Intensiv nicht. Auf Normalstation fand ich das schon extrem nervig.
Findet man einen Diensthabenden, der das nachher irgendwie beurteilt und dann gegebenenfalls auch anpasst irgendwie. Also das ist so. Das ist
ja einer der Kerngründe, nicht auf Normalstation zu arbeiten.
Ja, also, aber jetzt, als ich noch in der Gastro war und wenn du dann so einen Patienten zur Kolonpolypenabtragung hattest, der eine mechanische Herzklappe hatte und du musstest
und dann time, wann es ausschaltet.
Ja, und das war schon...
Ja, gebe ich zu, dass das mühselig ist.
Das war schon irgendwie nervig. Dann noch möchte ich noch eins zur HIT sagen, also zur heparininduzierten Thrombopenie. ersten und zweiten Grades. Ersten Grades tritt sofort auf, Abfall der Thrombozyten, keine erhöhte Blutungsneigung, nichts machen. Zweite ist die gefährliche, tritt erst nach 5 Tagen auf. Starker Abfall der Thrombozyten, unter 100.000 wird immer so gesagt.
Oder Halbierung. Halbieren.
Oder Halbierung, genau. Und Blutungsneigung und unbedingt alle Heparine und auch Niedermolekulare rausschmeißen und Hirudine oder so einsetzen.
Aber weiter antikoagulieren.
Weiter antikoagulieren, ganz, ganz wichtig. Und HIT-Schnelltests sollten eigentlich in jedem Krankenhaus irgendwie, ich sag mal, innerhalb von 24 Stunden verfügbar sein. Genau.
Naja, im Zweifel stellst du um. Also da würde ich mich jetzt auf so einen Test auch nicht.
Ja, gut.
Also,
ich glaube, wir machen einfach relativ häufig diesen Test.
Wir testen relativ häufig und beim konkreten Verdacht schicken wir es dann aber noch in Referenz.
Vortestwahrscheinlichkeit mit dem 4T-Test und dann bei Bedarf testen. Ja.
Unfraktioniertes Heparin macht das ungefähr mit 10%, also bei 10% der Patienten, ist gar nicht so selten. Je nach Studie, die Niedermolekularen nur in 3, also deutlich
weniger.
Deutlich weniger. Gut, wenn ihr noch mehr zu den Niedermolekularen lesen möchtet, ich habe das alles aufgeschrieben, ich bin dabei, das alles aufzuschreiben, muss man fairerweise sagen. Wird dann alles mit Tabellen und Verlinkungen irgendwann nächste Woche online gehen.
Wir sind unserer Zeit wieder voraus und ja, vielen Dank, Torben.
Zeit voraus.
Nee, also, dass wir das jetzt schon vorgestellt haben, obwohl der Artikel noch nicht draußen ist.
Oder ich habe zu spät angefangen. Man kann das sehen, wie man möchte.
Ich finde es super. Das ist auch so ein Basics-Thema, was immer viel zu sehr vernachlässigt wird, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Also dieser Heparin-Perfusor, es wird von jedem erwartet, dass er das irgendwie kann. Mhm. Und natürlich macht man so Learning by Doing. Irgendwann kriegt man das mit, aber die theoretischen Grundlagen dahinter oder wie passe ich es eigentlich an? Ich weiß noch, zu meiner internistischen Startzeit auf Intensiv habe ich ewig nach so ein Schema gesucht, wie ich den wie die Steuerung dieses Perfusors. Und das ist wirklich wichtig, das zu machen. Und man kann da ganz, ganz viel sich auch Arbeit sparen, wenn man es einmal gründlich macht und nicht da irgendwie immer wild dran rumfummelt und sich fragt, woran liegt es denn einfach?
Was, glaube ich, auch häufig vergessen wird, jetzt nicht auf Intensivstationen, hoffe ich, aber auch auf Normalstationen oder der Notaufnahme ist die Loading Dose.
Ja.
Dass einfach dann für die Station der Perfusor aufgeschrieben wird, aber nie eine Loading Dose verabreicht wurde und dadurch, bis man im therapeutischen Bereich
die
ist.
Die verliegen Tage.
Dauert es ewig und gerade bei jetzt so Lungenembolien oder Gefäßverschlüssen will man ja jetzt sofort in den therapeutischen Bereich möglichst und nicht erst
irgendwann.
In 4 Tagen.
Ja.
Ja.
Gerinnung ist ein schönes Thema. Gerinnung ist auch wichtig für Covid-Patienten.
Ja, das stimmt.
Also auch die sollten als Hochrisikopatienten eher großzügig antikoaguliert werden mit niedermolekularen Heparinen, weil die ja meistens nicht so viel Katecholamine brauchen. Das nur nebenbei. Vielen Dank, Torben. Vielen Dank, Ines. Ich breche das jetzt hier, ich kürze das jetzt einfach mal zusammen.
Wir müssen noch so ein paar Sachen, wenn euch gefällt, was ihr hier hört.
Das hätte ich jetzt noch gesagt.
Ja, dann sage ich es jetzt. Bewertet uns bei iTunes, Spotify. Bei Spotify könnt ihr uns nicht bewerten, da könnt ihr uns aber folgen, was uns auch sehr freut.
Bei Facebook könnt ihr uns bewerten, tatsächlich.
Ja, bei Facebook, stimmt, da kann man uns als Bildungswebsite.
ja. Also hochtrabende Ansprüche auf jeden Fall.
Bewerten und kommentiert uns auf unserer Homepage, schickt uns
E-Mails,
wie auch immer. Und
Twittert uns,
kommt sowieso zu Twitter. Wenn man sich medizinisch auf einem sozialen Medium austauschen möchte, dann bei Twitter
würde ich auch sagen.
Ja.
In diesem Sinne, achso, bleibt gesund natürlich. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir drücken uns alle gegenseitig die Daumen, dass wir es irgendwie über die Bühne bringen. Mehr oder weniger erfolgreich. Ich freue mich, dass wir hier heute nochmal zu dritt zusammensitzen konnten. Wer weiß, wie das nächsten Monat ist.
Im Zweifel per Zoom.
Alle im Homeoffice, genau.
Genau. Im Zweifel per Zoom in diesem Sinne.
Pin up dogs, don't panic.
Und immer zuerst den eigenen Puls fühlen.